Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich wurde im Jahr 1955 in San Francisco geboren. Meine leiblichen Eltern waren jung, unverheiratet und fühlten sich nicht bereit für ein Kind. Noch bevor ich meinen ersten Atemzug tat, war entschieden, dass ich zur Adoption freigegeben werde. Dieses Wissen, dass ich gewollt war, aber nicht bleiben durfte, sollte mich mein ganzes Leben begleiten, auch wenn ich es lange nicht in Worte fassen konnte. Meine Adoptiveltern, Clara und Paul Jobs, gaben mir ein Zuhause in Mountain View, im Herzen des späteren Silicon Valley. Mein Vater war Maschinist, ein Mann mit handwerklichem Geschick und einem tiefen Respekt vor sauberer Arbeit. Von ihm lernte ich früh, dass Dinge nicht nur funktionieren sollten, sondern schön gebaut sein mussten, selbst dort, wo niemand hinsah. Vielleicht war das der erste Funke dessen, was später mein Verständnis von Design prägen würde. Meine Mutter war ruhig, geduldig, liebevoll. Sie glaubte an Bildung, an Lesen, an Neugier. Unser Zuhause war einfach, aber sicher. Und doch war da immer diese leise Frage in mir: Warum wurde ich weggegeben? Meine Eltern machten nie ein Geheimnis aus meiner Adoption. Sie sagten mir, ich sei ausgewählt worden. Aber selbst diese liebevolle Wahrheit ließ Raum für Zweifel und für Ehrgeiz. Schon als Kind war ich schwierig. Ich stellte zu viele Fragen, langweilte mich schnell und hatte wenig Geduld mit Autoritäten. Ich wollte verstehen, wie Dinge funktionieren. Radios, Fernseher, später elektronische Bauteile. Alles wurde zerlegt, untersucht und manchmal nicht mehr richtig zusammengesetzt. Schule war für mich kein Ort der Inspiration. Ich fühlte mich eingeengt, missverstanden, fehl am Platz. Gleichzeitig entwickelte ich früh ein starkes Selbstbewusstsein. Ich wusste, dass ich mehr wollte, auch wenn ich noch nicht sagen konnte, was dieses Prestige mehr war. Ich war sensibel, aber auch stur, verletzlich, aber überzeugt davon, dass mein Weg kein gewöhnlicher sein würde. Diese Mischung machte mich anstrengend, für Lehrer, für Mitschüler, manchmal auch für meine Eltern. Das Umfeld, in dem ich aufwuchs, begann sich zu verändern. In Kalifornien entstanden neue Ideen, neue Firmen, neue Träume. Technik lag in der Luft, auch wenn ich das damals noch nicht bewusst wahrnahm. Aber rückblickend war ich genau dort, wo ich sein musste. Ich war ein adoptiertes Kind mit Fragen, mit einem Gefühl von Leere, aber auch mit einer inneren Unruhe, die mich antreiben sollte. Noch wusste ich nicht, dass diese Unruhe eines Tages ganze Industrien verändern würde. Aber sie war da, von Anfang an. Die Schule war für mich lange Zeit ein Ort des Widerstands. Nicht, weil ich dumm war. Im Gegenteil. Ich lernte schnell, oft schneller als die anderen. Aber das System langweilte mich. Stillsitzen, auswendig lernen, Anweisungen befolgen, all das fühlte sich für mich falsch an. Ich wollte verstehen, warum etwas so war, nicht nur, dass es so war. Lehrer, die diese Neugier nicht teilten, verlor ich schnell aus dem Blick. Und sie verloren mich. In der Grundschule wurde ich zunehmend problematisch. Ich stellte den Unterricht in Frage, störte, provozierte. Es gab Momente, in denen man ernsthaft darüber nachdachte, mich eine Klasse überspringen zu lassen. Nicht aus Förderung, sondern aus Überforderung. Meine Eltern unterstützten diese Entscheidung, weil sie hofften, ich würde in einer neuen Umgebung besser zurechtkommen. Für kurze Zeit funktionierte das sogar. Doch die grundlegende Spannung blieb bestehen. Ich war kein Rebell im klassischen Sinn. Ich zerstörte nicht, um zu zerstören. Ich widersprach, weil ich überzeugt war, dass es bessere Wege geben musste. Diese Haltung brachte mir Ärger ein, aber sie schärfte auch meinen Blick. Ich begann zu erkennen, dass Autorität nicht automatisch mit Kompetenz gleichzusetzen ist. Eine Erkenntnis, die später noch entscheidend werden sollte. In meiner Jugend kam ich erstmals ernsthaft mit Elektronik in Berührung. Nicht im Unterricht, sondern außerhalb. Nachmittage verbrachte ich damit, Bauteile zu untersuchen, Schaltpläne zu lesen und Dinge auszuprobieren. Technik war logisch, ehrlich. Sie funktionierte oder eben nicht. Und wenn nicht, ließ sich der Fehler finden. Das war befriedigend. Klar. Ganz anders als die abstrakten Regeln der Schule. Gleichzeitig öffnete sich mir eine andere Welt. Die Gegenkultur Kaliforniens, Spiritualität, östliche Philosophie, Musik. All das zog mich an. Ich suchte nicht nur nach technischen Antworten, sondern auch nach Sinn. Wer bin ich? Was ist wirklich wichtig? Warum leben wir so, wie wir leben? Diese Fragen begleiteten mich ebenso intensiv wie jede Schaltung oder jedes Bauteil. Ich war rastlos. Ich wollte mehr sehen, mehr erleben, mehr verstehen. Die Vorstellung eines vorgezeichneten Lebens, Schule, Studium, Job, erschien mir wie eine Sackgasse. Ich glaubte fest daran, dass Kreativität und Intuition genauso wichtig waren wie Wissen. Vielleicht sogar wichtiger. In dieser Zeit begann sich etwas zu formen. Noch keine konkrete Vision, kein Produkt, kein Plan. Aber ein inneres Gefühl, dass Technologie nicht kalt und unpersönlich sein musste, dass sie menschlich sein konnte. Schön, einfach, eine Idee, die damals kaum jemand ernst nahm und die doch tief in mir Wurzeln schlug. Ich wusste noch nicht, wohin mich dieser Weg führen würde, aber ich wusste eines ganz sicher, ich würde ihn nicht im Gleichschritt mit allen anderen gehen. Manchmal verändert eine einzige Begegnung alles. Für mich war es das Treffen mit Steve Wozniak. Wir lernten uns kennen, als wir beide noch Teenager waren, über gemeinsame Freunde. Er war anders als ich, ruhig, technisch brillant, besessen von Elektronik. Während ich von Ideen, Ästhetik und Visionen sprach, dachte er in Schaltkreisen, Logik und Effizienz. Rückblickend waren wir Gegensätze, die sich perfekt ergänzten. Wozniak konnte Dinge bauen, die kaum jemand verstand. Er liebte Computer nicht wegen ihres Potenzials, sondern wegen ihrer Eleganz. Eine saubere Schaltung war für ihn ein Kunstwerk. Ich erkannte sofort, was andere übersahen. Seine Arbeit war nicht nur technisch beeindruckend, sie war revolutionär, wenn man sie aus dem richtigen Blickwinkel betrachtete. Ich sah nicht nur, was er baute, sondern was daraus werden konnte. Wir verbrachten unzählige Stunden damit, über Technik zu sprechen, über Möglichkeiten, über die Zukunft. Computer waren damals riesige Maschinen in Universitäten oder Unternehmen. Niemand dachte ernsthaft daran, sie in private Haushalte zu bringen. Doch genau das faszinierte uns. Die Idee, Rechenleistung aus den Händen weniger zu befreien und sie vielen zugänglich zu machen. In dieser Zeit arbeiteten wir gemeinsam an kleinen Projekten, oft aus reiner Neugier oder aus Spaß. Ein frühes Beispiel waren sogenannte Blue Boxes, Geräte, mit denen man das Telefonsystem manipulieren konnte. Es war illegal, ja. Aber für uns war es vor allem ein Beweis. Mit Wissen und Kreativität konnte man bestehende Systeme herausfordern. Für mich war das eine Offenbarung. Technologie war Macht. Ich begann, größer zu denken als je zuvor. Wozniak konnte einen Computer bauen. Ich konnte ihn verkaufen. Ich konnte ihn erklären. Ich konnte eine Geschichte darum erzählen. Mir wurde klar, dass Innovation nicht nur aus Technik besteht, sondern aus der Verbindung von Technik, Design und Bedeutung. Ohne diese Verbindung bleibt selbst die beste Erfindung unsichtbar. Unsere Freundschaft war intensiv, manchmal angespannt, aber immer produktiv. Ich drängte, forderte, provozierte. Wozniak blieb ruhig, fokussiert, loyal. Zusammen begannen wir, an etwas zu arbeiten, das mehr war als ein Hobby. Noch ohne Namen, noch ohne Firma. Aber mit einer wachsenden Überzeugung, dass wir Teil von etwas Größerem werden könnten. In einer Zeit, in der kaum jemand an den Personal Computer glaubte, taten wir es. Nicht aus Kalkül, sondern aus Leidenschaft und aus dem Gefühl heraus, dass die Welt bereit war, auch wenn sie es selbst noch nicht wusste. Die Idee, aus unseren Experimenten etwas Größeres zu machen, entstand nicht in einem Konferenzraum, sondern zwischen Kabeln, Bauteilen und Gesprächen bis tief in die Nacht. Wir waren jung, überzeugt von uns selbst und fest entschlossen, etwas Eigenes zu schaffen. Computer sollten nicht länger Maschinen für Konzerne oder Universitäten sein. Sie sollten auf Schreibtischen stehen, in Wohnzimmern, in den Händen ganz normaler Menschen. Wozniak baute einen Computer, der anders war als alles, was es bis dahin gab. Er war kompakt, effizient und funktionierte zuverlässig. Für ihn war es ein technisches Meisterstück. Für mich war es der Kern einer Idee, die weit darüber hinausging. Ich sah kein Gerät, ich sah ein Produkt. Etwas, das man verstehen, benutzen und besitzen wollte. Um diesen Traum zu finanzieren, verkauften wir, was wir hatten. Wozniak seinen Taschenrechner, ich meinen alten Lieferwagen. Es war kein großer Betrag, aber es reichte für den Anfang. Wir gründeten eine Firma und gaben ihr einen Namen, der freundlich klang, menschlich, fast verspielt. Apple. Kein technischer Begriff, kein Akronym. Etwas, das sich einprägen ließ. Unser erster Computer, der Apple I, wurde in Handarbeit gefertigt. Keine Massenproduktion, keine glamourösen Präsentationen. Wir verkauften ihn an Bastler, an Menschen, die wie wir an das Potenzial dieser neuen Technologie glaubten. Es war ein Anfang, roh, unperfekt, aber real. Der Durchbruch kam mit dem Apple II. Zum ersten Mal entstand ein Computer, der nicht nur funktionierte, sondern auch zugänglich war. Farbgrafik, ein Gehäuse, das man nicht verstecken musste, eine klare Benutzerführung. Plötzlich wurde aus einer Idee ein Geschäft, aus einer Garage ein Unternehmen. Bestellungen kamen rein. Investoren wurden aufmerksam. Mit dem Erfolg kam Geschwindigkeit. Entscheidungen mussten schneller getroffen werden. Strukturen entstanden. Verantwortung wuchs. Ich war überzeugt davon, dass wir nicht einfach Computer verkaufen sollten. Wir mussten ein Erlebnis schaffen. Jedes Detail zählte. Das Design. Die Verpackung. Die Art, wie man das Gerät einschaltete. Nichts durfte dem Zufall überlassen werden. Nicht jeder verstand diese Haltung. Manche hielten sie für übertrieben, für arrogant. Doch für mich war klar, wenn wir Kompromisse eingehen, verlieren wir das, was uns besonders macht. Ich verlangte viel, von anderen und von mir selbst. Apple sollte nicht gut sein. Apple sollte anders sein. Innerhalb weniger Jahre veränderte sich mein Leben radikal. Aus einem suchenden jungen Mann wurde ein Firmenchef. Aus Träumen wurden Umsätze, aus Ideen Verantwortung. Und doch hatte ich das Gefühl, dass wir gerade erst begonnen hatten, dass Apple mehr sein konnte als ein Hersteller von Computern. Ich wusste nicht, dass dieser Erfolg auch den Keim für spätere Konflikte legte. Noch war alles möglich. Noch glaubte ich, dass Vision und Kontrolle untrennbar zusammengehören. Noch gehörte Apple mir. Zumindest fühlte es sich so an. Der Erfolg kam schneller, als ich es mir je vorgestellt hatte. Apple wuchs rasant, wurde zu einem Symbol für Innovation, für Aufbruch, für eine neue Art von Technologie. Mit dem Erfolg kam Aufmerksamkeit von Investoren, von der Presse, von Menschen, die plötzlich mitreden wollten. Und genau dort begann sich etwas zu verschieben. Ich war jung, ehrgeizig und überzeugt davon, dass ich wusste, was richtig war. Apple war meine Vision, meine Handschrift. Doch ein wachsendes Unternehmen verlangt nach Strukturen, nach Hierarchien, nach Regeln. Dinge, die mir fremd waren. Ich wollte gestalten, nicht verwalten. Doch je größer Apple wurde, desto weniger ließ sich alles allein aus Intuition steuern. Es gab Konflikte. Mit Mitarbeitern, mit Führungskräften, mit dem Vorstand. Meine Art zu führen war kompromisslos. Ich verlangte Perfektion. Ich duldete keine Mittelmäßigkeit. Wer nicht mithalten konnte, wurde hart kritisiert oder aussortiert. Für manche war ich inspirierend, für andere unerträglich. Beides war wahr. In dieser Phase entstand der Macintosh, ein Projekt, das mir besonders am Herzen lag. Ein Computer mit grafischer Benutzeroberfläche, mit Maus, mit einer völlig neuen Art der Bedienung. Ich glaubte fest daran, dass dies die Zukunft war. Doch der Weg dorthin war teuer, riskant und voller Widerstände. Intern zweifelten viele, extern lauerte die Konkurrenz. Der Druck wuchs, Umsatzzahlen mussten stimmen, Erwartungen erfüllt werden. Apple war nicht mehr nur eine Idee, sondern ein börsennotiertes Unternehmen. Und ich war nicht mehr nur ein Visionär, sondern auch ein Manager. Eine Rolle, die mir zunehmend schwer fiel. Der Vorstand begann, mir weniger zuzutrauen. Man hielt mich für unberechenbar, für zu emotional, zu extrem. Ich spürte, wie mir Stück für Stück Kontrolle entglitt. Entscheidungen wurden ohne mich getroffen. Einfluss verschob sich. Vertrauen bröckelte. Ich reagierte, wie ich es immer tat. Mit Widerstand, mit Trotz, mit noch mehr Druck. Doch je stärker ich zog, desto mehr entglitt mir das Seil. Rückblickend erkenne ich, dass ich in dieser Zeit zu wenig zuhören konnte, dass ich glaubte, allein recht zu haben. Vielleicht hatte ich es oft, aber das reichte nicht mehr. Der Ruhm, der mich einst beflügelt hatte, begann mich zu isolieren. Ich war sichtbar, aber einsam. Erfolgreich, aber zunehmend machtlos im eigenen Unternehmen. Apple war größer geworden als ich und bereit, sich von mir zu lösen. Noch wusste ich nicht, wie tief dieser Bruch gehen würde, aber ich spürte, dass etwas zu Ende ging, dass der nächste Schritt kein freiwilliger sein würde. Es ist ein besonderer Schmerz, aus dem eigenen Lebenswerk gedrängt zu werden. Nicht von außen, sondern von innen, von Menschen, die man selbst ins Boot geholt hat. Bei Apple geschah genau das. Die Spannungen, die sich über Jahre aufgebaut hatten, entluden sich schließlich in einer Entscheidung, die mein Leben veränderte. Der Macintosh hatte nicht die erhofften Verkaufszahlen erreicht. Technisch war er seiner Zeit voraus, doch teuer, langsam weiterentwickelt und schwer zu erklären. Der Markt war härter, als ich erwartet hatte. Der Vorstand suchte nach Stabilität, nach Berechenbarkeit, und ich galt als das Gegenteil davon. Man entzog mir schrittweise Verantwortung, erst informell, dann offen. Meetings fanden ohne mich statt. Entscheidungen wurden mir präsentiert, nicht mehr mit mir diskutiert. Schließlich wurde mir klargemacht, dass meine Rolle bei Apple keine Zukunft mehr hatte. Ich war noch Mitgründer, aber ohne Macht. Im Alter von 30 Jahren verließ ich das Unternehmen, das ich selbst gegründet hatte, nicht freiwillig, nicht erhobenen Hauptes. Es war eine öffentliche Niederlage. Die Presse schrieb darüber. Investoren nickten. Und ich stand plötzlich ohne das da, was mich definiert hatte. Zunächst fühlte ich Leere. Wut, Scham, alles zugleich. Apple war mein Leben gewesen, mein Maßstab, mein Zuhause. Nun war ich draußen. Und zum ersten Mal seit Jahren hatte ich keinen Plan. Kein Produkt, kein Team, nur Zeit und einen tiefen inneren Bruch. Doch mit Abstand begann sich etwas zu verändern. Die Schwere wich langsam einer neuen Klarheit. Der Druck, immer liefern zu müssen, fiel ab. Ich begann zu reflektieren. Über meine Fehler. Über meine Art zu führen. Über das, was wirklich wichtig war. Es war eine schmerzhafte, aber notwendige Phase. Ich erkannte, dass Scheitern kein Ende sein muss. Dass es Raum schafft. Raum für Neues. Für Wachstum. Für Demut. Diese Erkenntnis kam nicht sofort, aber sie kam. Und sie legte den Grundstein für alles, was noch folgen sollte. Ich war nicht gescheitert, weil meine Ideen falsch waren. Ich war gescheitert, weil ich noch nicht bereit gewesen war, sie langfristig zu tragen. Dieser Gedanke begleitete mich, als ich mich entschied, neu anzufangen. Apple war vorbei. Aber meine Geschichte war es nicht. Im Gegenteil, sie begann gerade erst eine andere Richtung einzuschlagen. Nach meinem Abschied von Apple stand ich vor einem Neuanfang, den ich mir so nie vorgestellt hatte. Doch statt mich zurückzuziehen, entschied ich mich, erneut zu bauen. Nicht größer, nicht schneller, sondern richtiger. Ich gründete ein neues Unternehmen und nannte es Next. Der Name war Programm. Es ging nicht um ein Comeback, sondern um den nächsten Schritt. Mit Next wollte ich einen Computer schaffen, der kompromisslos war, technologisch führend, elegant, radikal. Wir richteten uns an Universitäten, an Forscher, an Menschen, die wirklich verstehen wollten, was ein Computer leisten kann. Es war ein mutiges Ziel, vielleicht zu mutig. Die Geräte waren teuer, komplex und ihrer Zeit weit voraus. Der Markt war noch nicht bereit. Doch Next wurde zu meiner Lehrzeit. Ich lernte Geduld. Ich lernte zuzuhören. Ich lernte, dass großartige Technik allein nicht reicht, wenn sie niemand erreicht. Gleichzeitig entstand dort Software, die später eine entscheidende Rolle spielen sollte. Damals ahnte das kaum jemand. Auch ich nicht in voller Tragweite. Parallel dazu stieg ich bei einer kleinen Animationsfirma ein, die damals noch am Rande der Bedeutung stand. Sie hieß Pixar. Anfangs war es ein riskantes Investment, ein weiterer Versuch, etwas Besonderes aufzubauen. Die Jahre waren schwierig. Rückschläge, Verluste, Zweifel. Aber ich glaubte an die Menschen dort und an die Idee, Geschichten mit Technologie neu zu erzählen. Als der erste große Erfolg kam, war er überwältigend. Pixar zeigte, was möglich ist, wenn Kreativität und Technik sich gegenseitig verstärken. Für mich war das eine Bestätigung dessen, woran ich immer geglaubt hatte. Technologie ist nur dann wirklich stark, wenn sie Emotionen berührt. Diese Zeit abseits des Rampenlichts veränderte mich. Ich war nicht mehr der junge, ungeduldige Gründer, der alles kontrollieren wollte. Ich begann, Verantwortung zu teilen, Prozesse zu akzeptieren und trotzdem meine Vision zu bewahren. Es war ein Balanceakt, aber ein notwendiger. Rückblickend war diese Phase entscheidend. Ohne Next hätte ich vieles nicht gelernt. Ohne Pixar hätte ich vieles nicht verstanden. Erfolg und Scheitern lagen dicht beieinander und ich begann zu begreifen, dass beides zum selben Weg gehört. Ich war ruhiger geworden, klarer und bereit für etwas, das ich mir noch nicht ausmalen konnte. Denn während ich mich weiterentwickelte, geriet Apple zunehmend in Schwierigkeiten und langsam, fast unmerklich, begann sich ein Kreis zu schließen. Apple war nicht mehr das Unternehmen, das ich einst verlassen hatte. Als ich zurückkehrte, befand es sich in einer tiefen Krise. Zu viele Produkte, zu wenig Fokus, keine klare Identität. Der Markt hatte sich verändert und Apple hatte den Anschluss verloren. Als Next von Apple übernommen wurde, kehrte ich offiziell zurück, zunächst nur als Berater. Doch schnell wurde klar, dass es dabei nicht bleiben würde. Ich sah ein Unternehmen ohne Richtung, ohne Seele. Und ich wusste, dass genau dort meine Stärke lag. Ich übernahm Verantwortung Schritt für Schritt. Zunächst vorsichtig, dann entschlossen. Ich strich Produktlinien, vereinfachte Entscheidungen und stellte eine einfache Frage in den Mittelpunkt. Was ist wirklich wichtig? Diese Phase verlangte Mut, denn jeder Schnitt bedeutete Widerstand. Aber Klarheit war notwendig. Apple musste wieder wissen, wofür es steht. Nicht für alles, sondern für das Richtige. Design, Benutzerfreundlichkeit und eine enge Verbindung von Hard- und Software wurden erneut zu den Leitprinzipien. Ich umgab mich mit Menschen, die meine Vision teilten, aber auch den Mut hatten, mir zu widersprechen. Ich hatte gelernt. Aus Fehlern. Aus Verlusten. Aus Geduld. Apple wurde wieder ein Ort der Konzentration, nicht der Zerstreuung. Der Wendepunkt kam mit einem neuen Computer. Er war farbig, transparent, ungewöhnlich. Der iMac. Er zeigte der Welt, dass Apple noch lebte und dass es bereit war, anders zu sein als alle anderen. Nicht durch technische Überlegenheit allein, sondern durch Klarheit und Mut zur Einfachheit. Die Rückkehr war kein Triumphzug. Sie war harte Arbeit, lange Tage, schwierige Entscheidungen, aber sie fühlte sich richtig an. Apple war wieder mein Zuhause, nicht weil es mir gehörte, sondern weil ich bereit war, es verantwortungsvoll zu führen. Ich wusste, dass noch viel vor uns lag. Doch zum ersten Mal seit langer Zeit hatte ich das Gefühl, angekommen zu sein. Nicht am Ziel, aber auf dem richtigen Weg. Nach der Rückkehr zu Apple begann eine Phase, in der sich vieles verdichtete. Die Grundlagen waren gelegt. Fokus, Klarheit, Konsequenz. Jetzt ging es darum, Produkte zu schaffen, die diesen Anspruch sichtbar machten. Der iMac war der Anfang. Er zeigte, dass Technik nicht grau und einschüchternd sein muss. Er war freundlich, selbstbewusst und anders. Und er verkaufte sich. Das gab uns Luft und Vertrauen. Doch Computer allein reichten mir nicht. Ich wollte Technologie in den Alltag bringen, nicht nur auf den Schreibtisch. Musik war überall, aber die Geräte waren kompliziert, die Software fragmentiert. Also stellten wir wieder dieselbe Frage. Wie fühlt sich das für den Menschen an? Die Antwort führte zum iPod. 1000 Songs in der Tasche. Einfach, klar, mit einem Rad, das man intuitiv verstand. Es war kein technisches Wunder, es war ein Erlebnis. Entscheidend war, dass wir nicht nur ein Gerät bauten, wir schufen ein Ökosystem. Hardware, Software, Inhalte, alles aus einer Hand. Das war unbequem für Partner, aber befreiend für Nutzer. Und es funktionierte. Apple wurde wieder relevant. Und mehr als das. Begehrenswert. Der nächste Schritt war größer. Telefone waren allgegenwärtig, aber sie waren schlecht gemacht. Kleine Tasten, komplizierte Menüs, keine echte Verbindung zum Internet. Ich war überzeugt, das konnte besser gehen. Viel besser. Wir arbeiteten jahrelang im Geheimen, verwarfen Prototypen, stritten über Details. Nichts war gut genug, bis es sich richtig anfühlte. Als wir das iPhone vorstellten, war mir klar, dass wir etwas Entscheidendes verändert hatten. Nicht nur ein Produkt, eine Erwartung, ein Bildschirm, den man berührt, eine Bedienung, die man nicht lernen muss. Das Telefon wurde zum Computer und der Computer zum persönlichen Begleiter. Es war der Moment, in dem unsere Idee von Technologie endgültig im Alltag ankam. Mit dem iPhone veränderten sich ganze Branchen, Kommunikation, Medien, Software, Handel. App-Entwickler entstanden über Nacht. Nutzer begannen, Technik nicht mehr als Werkzeug, sondern als Teil ihres Lebens zu sehen. Genau das war immer mein Ziel gewesen. Diese Jahre waren intensiv. Erfolge, Präsentationen, Applaus, aber auch Erschöpfung. Ich wusste, dass Zeit kostbar ist, dass man nicht alles kontrollieren kann. Umso wichtiger war es, Entscheidungen zu treffen, die Bestand haben, Produkte zu bauen, die bleiben. Ich sah, wie Apple wieder Maßstäbe setzte, nicht weil wir lauter waren, sondern weil wir klarer waren, und ich spürte, dass sich der Kreis schloss, nicht im Sinne eines Endes, sondern eines Vermächtnisses, das weitertragen würde, was wir begonnen hatten. Schon während der größten Erfolge wusste ich, dass meine Zeit begrenzt war. Die Diagnose traf mich nicht nur körperlich, sondern existenziell. Krankheit zwingt zur Ehrlichkeit. Sie lässt keine Ausreden zu. Plötzlich wird klar, was zählt und was nur Lärm war. Ich arbeitete weiter, solange es ging. Nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus Überzeugung. Arbeit war für mich immer Ausdruck von Sinn gewesen. In diesen Jahren begann ich, Verantwortung bewusster zu teilen. Entscheidungen mussten auch ohne mich tragfähig sein. Ich konzentrierte mich auf das Wesentliche. Produkte, die einfach sind. Teams, die mutig denken. Eine Kultur, die Qualität über Kompromisse stellt. Es ging nicht mehr darum, überall dabei zu sein, sondern darum, die richtigen Weichen zu stellen. Der Abschied kam leise. Kein großes Finale, keine letzte Bühne. Ich zog mich zurück, Schritt für Schritt, beobachtete aus der Distanz, wie Dinge weiterliefen. Das Loslassen fiel mir nicht leicht, aber es war notwendig. Vertrauen ist auch eine Form von Führung. Als mein Leben endete, blieb mehr zurück als ein Unternehmen. Es blieb eine Haltung, die Überzeugung, dass Technologie dem Menschen dienen soll, dass Design kein Luxus ist, sondern Respekt, dass Einfachheit harte Arbeit erfordert und dass man den Mut haben muss, Nein zu sagen, selbst zu guten Ideen, wenn sie vom Kern ablenken. Ich glaube nicht an Helden. Ich glaube an Fokus, an Menschen, die ihre Arbeit ernst nehmen, an Teams, die sich reiben, um besser zu werden. Wenn etwas von mir bleibt, dann hoffentlich diese Idee, dass man die Welt nicht akzeptieren muss, wie sie ist, dass man sie gestalten kann, wenn man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Mein Leben war nicht widerspruchsfrei. Ich war schwierig, fordernd, nicht immer fair, aber ich war ehrlich in meiner Suche nach dem Richtigen und ich habe gelernt, dass Scheitern kein Makel ist, sondern Teil des Weges. Wichtig ist nur, dass man weitergeht, mit offenen Augen und klarer Haltung. Heute leben Ideen weiter, die einst klein begannen, in Garagen, in Gesprächen, in Zweifeln. Sie gehören nicht mehr mir, und genau darin liegt ihr Wert. Denn am Ende geht es nicht darum, Spuren zu hinterlassen, sondern etwas zu bauen, das anderen hilft, ihre eigenen zu finden. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.